Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und jetzt kann man sich ganz furchtbar aufregen, wie das dann der eine Geschäftsführende auch tat, und sagen, das ist ja alles ganz furchtbar kriminell und das soll man jetzt alles lassen. Oder man fragt sich, für welches Problem ist dieses Verhalten eine Lösung? Wenn du es nicht hinbekommst, liegt es an deiner Umsetzung. Dann stimmt dein agiles Mindset nicht oder dann hast du das Manual nicht richtig gelesen. Geh nochmal zurück auf los, read the fucking Manual und fang nochmal von vorne an. Und das ist sozusagen natürlich nicht sinnvoll. Und dann nehmen solche Methoden, die vielleicht gute Ideen in sich haben, natürlich auch Schaden, weil man sie gar nicht vorsichtig dosiert und für den jeweiligen Fall angepasst einsetzt. Und deswegen suchen wir immer nicht nach dem Verhalten, sondern nach den Verhältnissen, die das Verhalten auslösen. Und dann arbeiten wir an den Verhältnissen und nicht am Verhalten.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie beeinflusst man erfolgreich die eigene Unternehmenskultur? Dazu spreche ich mit der bekannten Beraterin und Autorin Judith Muster. Zur Person. Judith Muster ist geboren 1979, ist Soziologin und arbeitet seit 2011 beim Metaplan. Heute als Partnerin. Sie berät zu Reorganisationen, Strategieentwicklung und Projektführung. Branchenschwerpunkt sind Logistikunternehmen, Autobauer sowie Dienstleistungs- und Medienunternehmen. Außerdem forscht, lehrt und publiziert sie an der Universität Potsdam zu postbürokratischen Organisationsmodellen wie Holacracy, zu datengestütztem Entscheiden, zu Führung und Innovation. Heute möchte ich mit ihr über ein White Paper sprechen, was sie veröffentlicht hat mit anderen Autoren. Das heißt, nagelt den Pudding an die Wand. Wie man die Kultur der eigenen Organisation analysiert, bespricht und erfolgreich beeinflusst. Und jetzt freue ich mich sehr, mit ihr heute darüber sprechen zu können. Herzlich willkommen, liebe Judith.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Liebe Judith, ich habe nur ganz kurze Worte für dich gefunden. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Okay, das ist ein guter Einstieg. Also wenn ich mich beschreibe, sage ich eigentlich immer, dass ich in erster Identität Soziologin bin. Mich interessiert einfach, wie Gesellschaft funktioniert. Das hat mich schon immer interessiert und das hat mich nach dem Abitur dazu gebracht, Soziologie zu studieren. Und das ist auch immer noch das, was mich umtreibt. Und irgendwann habe ich festgestellt, es gibt einen zentralen Mechanismus der Gesellschaft, der im Prinzip der mächtigste Mechanismus der modernen Gesellschaft ist. Und das ist das soziale System Organisation, das sozusagen besonders mächtig ist, aber auch irgendwie gruselig. Und deswegen hat sich im Laufe meines Studiums irgendwie mein Interesse an diesem besonderen wilden sozialen Gebilde, das wir heute noch am Wickel haben werden, sehr stark darauf fokussiert. Und als Soziologe mache ich zwei Dinge. Auf der einen Seite arbeite ich an der Universität Potsdam, bin dort wissenschaftliche Mitarbeiterin und forsche und lehre zu allen möglichen Organisations- und Verwaltungssoziologischen Themen. Also wie funktioniert Führung in Organisationen? Warum scheitern so viele Organisationen an Digitalisierung? Was ist das Besondere an dem Organisationstyp Ministerialverwaltung oder Verwaltung im Allgemeinen? Wie geht Innovation? All das sind Themen, die mich interessieren. Und auf der anderen Seite bin ich seit 2011 bei der Organisationsberatung Metaplan. Metaplan macht aus, dass sie eben eine Beratung ist, die schon immer auf organisationssoziologischem Fundament ihren Beratungsansatz gebaut hat. Ich sage immer, das ist eine der wenigen Beratungen, in der man als Soziologin arbeiten kann, ohne sich zu schämen. Und dort bin ich jetzt seit ein paar Jahren auch im Management Board als Partnerin. Und beides mache ich eigentlich, weil ich finde, dass die Organisationssoziologie wichtig ist für das Verstehen von Organisationen. Und ich würde sie gerne positionieren als Ansprechpartnerin für Unternehmen und Verwaltungen. Und da lohnt es sich sozusagen sowohl zu forschen als auch zu beraten. Und das macht mich im Prinzip auch aus, beides zu kombinieren.
Okay, jetzt haben wir gleich einen schönen Begriff im Raum stehen. Vielleicht dürfen wir den gleich mal definieren. Was versteht man unter Organisationssoziologie?
Gute Frage. Also wenn man auf der einen Seite sich die Betriebswirtschaftslehre anguckt, als Disziplin jetzt, ich bin jetzt bei den Wissenschaftsdisziplinen, dann würde man sagen, die Betriebswirtschaftslehre oder auch die Verwaltungswissenschaft, die beschreiben Unternehmen oder Verwaltung so, wie sie sein sollten, also normativ. Was sollen sie bringen? Wie sollen sie bestmöglich funktionieren? Was ist ihr Output? Und auf der anderen Seite der Disziplin würde man vielleicht die Organisationspsychologie sehen, die sich anschaut, wie der Mensch in Organisationen tickt und was ihn motiviert oder demotiviert, wie er sich in Gruppen bewegt und so weiter. Und die Organisationssoziologie, die befindet sich im Prinzip in der Mitte. Sie versucht, Organisationen so zu beschreiben, wie sie sind, also nicht normativ an sie ranzugehen, sondern das faktische Verhalten in Organisationen zu beschreiben. Und all die wilden Dinge, die man in Organisationen jeden Tag erlebt, Machtspiele, Regelabweichungen, jeder hält was anderes für richtig. Es gibt unterschiedliche Interessen, die anfangen, in Spannung zu geraten. All das würde die Organisationssoziologie eben nicht als Fehler oder Pathologie von Organisationen begreifen. Sie würde nicht sagen, das gehört nicht so, sondern sie würde sagen, ja, liebe Leute, das ist Organisation. Wenn man die Ursünde der Arbeitsteilung einmal begangen hat, also nicht mehr eine Person macht alleine alles, sondern man teilt Arbeit auf, ab dem Moment fängt es an, komplex zu werden und kompliziert zu werden. Und ab dem Moment sind das ganz normale Organisationsphänomene. Das macht die Organisationssoziologie aus, dass sie eben nicht versucht, die Organisationen in ihrer Selbstbeschreibung zu beschreiben, sondern eben eine Fremdbeschreibung dieses Systems anfertigt.
Spannend. Jetzt kenne ich es aus meinen Workshops. Also ich gebe mal ein schönes Workshop-Beispiel, wo ich immer zwei unterschiedliche Zielgruppen drin habe. Ich mache zum Beispiel für die Bundeswehr relativ viele Workshops und dann mixen die da gern rein, also so Führungskräfte-Workshops, und dann sitzt da gern die Bundeswehrverwaltung und Militärs, Führungskräfte. Und da haben wir eigentlich schon zwei ganz unterschiedliche, ich sag mal, Organisationsformen, weil das eine ist irgendwie Verwaltung und das andere ist irgendwie Militär. Und wenn ich dann versuchen will, bestimmte Sachen zu vermitteln, dann merke ich, dass die schon immer ein sehr unterschiedliches Verständnis haben von Organisationen. Und gleichzeitig ist es auch eine ganz andere Organisationskultur und auch Rahmenbedingungen. Was würdest du sagen, was ist überhaupt eine Organisationskultur? Was versteht man darunter und warum ist es deiner Meinung nach wichtig, sich damit zu beschäftigen?
Also vielleicht erstmal zu deiner Beobachtung aus dem Workshop. Das ist genau ein gutes Beispiel dafür, was ich gerade gesagt habe. Der soziologische Fachbegriff dafür, dass unterschiedliche Bereiche in einer Organisation unterschiedlich auf diese Organisation gucken, der nennt sich lokale Rationalitäten. Also unterschiedliche Bereiche finden aufgrund ihrer Arbeitsteiligkeit unterschiedliche Dinge für rational. Und beide sagen, eigentlich ist das Wichtigste. Also zum Beispiel der Vertrieb sagt, wir müssen das am Kunden ausrichten, und das Marketing sagt, nee, wir müssen eine gute Kampagne machen, die dem Kunden erklärt, warum man es braucht. Und beides ist irgendwie richtig, aber es passt halt nicht mehr so ganz zusammen, obwohl beides auf den Unternehmenszweck hin ausrichten würden. Beide würden sagen, wir wollen doch genau das, Waschmaschinen verkaufen oder so, oder halt eine gute Armee sein. Und jetzt würde man sagen, um jetzt auf Kultur zu kommen, dass man deswegen auch eben nicht von einer Kultur in einer Organisation sprechen kann. Man muss immer davon ausgehen, dass es viele Kulturen gibt. Die können sich zum Beispiel aber nicht nur entlang von arbeitsteiligen Einheiten etablieren. Und jetzt fange ich einmal kurz an, Kultur zu definieren. Das ist ja für uns, so heißt auch unser White Paper, nagelt den Pudding an die Wand. Das ist ja so ein Riesenbegriff des Managements, wo man erstmal sagen würde, nach dem wird immer gerufen, wenn man irgendein Problem verspürt in der Organisation. Dann sagt man, als erstes, ja, dann liegt es an der Kultur, oder das und das können wir nicht machen, weil das entspricht nicht unserer Kultur. Und eigentlich weiß keiner so genau, was Organisationskultur eigentlich ist. Und mit Hilfe der Organisationssoziologie bieten wir einen sehr, sehr sparsamen Begriff von Organisationskultur an. Also man könnte ja sagen, die ganze Organisation ist eine Kultur. Und wir sagen eben, nee, das stimmt nicht, sondern nur eine von drei Seiten der Organisation ist Kultur. Und wir beobachten Organisationen immer aus eben drei Perspektiven, von drei Seiten her. Die eine Seite ist, dass Organisationen etwas von sich auf die Vorderbühne stellen. Das nennen wir die Schauseite der Organisation. Also sie stellen etwas ins Schaufenster und sagen, wir sind kundenorientiert oder agil oder transparent oder irgendwas. Bürgernah, ja, als Verwaltung. Mhm. Und das macht die ganze Organisation, aber das machen auch einzelne Abteilungen untereinander. Also zum Beispiel könnte die Verwaltung in deinem Workshop gegenüber dem anderen Teil des Militärs sagen, wir sind effizient. Und das Militär sagt, wir sind straff organisiert oder wir sind durchsetzungsstark oder was auch immer. Mhm. Also ganze Organisationen geben sich Schauseiten und Bereiche geben sich Schauseiten. Und das ist für uns eben nicht Kultur, sondern das ist für uns erstmal eine Wertekommunikation, die auf der Ebene relativ abstrakter Handlungsgroborientierung verharrt, ja. Dann gibt es die zweite Seite der Organisation, die ist schon ein bisschen konkreter, das ist die formale Seite. Das ist das, worauf man als erstes raufguckt, wenn man auf Organisationen schaut, also Organigramme, Strategien, KPIs, Prozesse. Das würde man sagen, ist die formale Seite der Organisation. Die ist relativ leicht zu beschreiben, weil das meistens schriftlich niedergelegt ist, manchmal auch durch Maschinen vorgegeben ist oder durch Räume. Auch das würden wir sagen, ist nicht Kultur. Da würden wir sagen, das ist einfach eine Formalstruktur. Das ist das, was Organisationen von anderen Sozialsystemen unterscheidet, nämlich, dass sie sich formalisieren können. Das können Familien nicht oder Protestbewegungen. Protestbewegungen müssen alle aufnehmen als Mitglied. Familien können sagen, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst du, was ich sage. Aber wie wir alle wissen, ist das eine relativ schwache Formalstruktur im Verhältnis zu dem, was Organisationen können. Die können sagen, ich mache zur Mitgliedschaft Bedingungen, dass du dich an meine Strukturen hältst. Das macht Organisationen so schlagkräftig und so mächtig. Aber auch das ist für uns nicht Kultur, sondern Kultur ist für uns die dritte Seite von Organisationen, die informale Seite. Und das ist die besonders spannende Seite. Das ist die Seite, wo sich alle von der Formalstruktur abweichende Praktiken versammeln. Also die kurzen Dienstwege. Ja, wenn ich es doch eben nicht im Ministerium erstmal ganz nach oben in die Hierarchie gebe, dann rechts oder links rüber und wieder runter die Information, sondern ich auf der Fachebene schon mal anteige, ganz unten in der Nahrungskette, ob das überhaupt funktionieren kann, was ich mir vorstelle. Das soll ich formal zwar nicht, das tue ich aber, weil Kooperation so nun mal besser funktioniert und dann eine gut angeteigte Entscheidung in die Hierarchie gegeben werden kann. Oder wenn ich weiß, das Prozesshandbuch gibt vor, dass ich erst alle Prozessschritte mache und dann mit dem Kunden spreche, ich aber auch einmal kurz mit dem Kunden sprechen kann, um rauszufinden, ob das Ganze überhaupt Sinn macht, den Prozess anzustoßen oder nicht. Na, also auch solche kleinen Regelabweichungen. Oder man soll in einem Werk, in dem ich gerade eine Kulturanalyse gemacht habe, ab 50 Zentimeter Tritthöhe, was nicht besonders hoch ist, die gesamte persönliche Schutzausrüstung anlegen mit Helm und Knieschonern, bevor man was aus dem Regal holt. Macht aber keiner. Ja? Die Funktion dieser Regel ist, wenn was passiert, ist man selber schuld. Aber die, sage ich mal, die Funktion des Regelbruches ist es, den Laden am Laufen zu halten, trotz der vielen Arbeitssicherheitsmaßnahmen, ja. Also all diese kleinen Phänomene, die sich auf der informalen Seite versammeln, die sozusagen jenseits der Formalstruktur, aber in Korrespondenz zu ihr, ja, als Reaktion auf sie, sich in Organisationen etablieren. Da kennt jeder 1000 Beispiele, im Übrigen auch im Militär. Und das bezeichnen wir als Organisationskultur.
Wenn ich jetzt das messen wollen würde. Das heißt, ich habe da Erfahrung, dass es sehr unterschiedliche Fremd- und Eigenwahrnehmungen gibt. Das heißt, ich bin bei einem Geschäftsführer, bei einem KMU, sagen wir mal, und der sagt, ja, unsere Organisationskultur ist so. Und dann gucke ich mir halt Facebook an, was weiß ich. Das heißt, wir gucken uns wirklich die Schauseite an, weil ich sage, boah, geil, ein dynamisches, agiles Unternehmen etc. Und eine sehr schöne Schauseite. Und der lebt das irgendwie agil. Und dann sieht man aber, dass in den einzelnen Bereichen, und das hast du schön gesagt, ja, unterschiedliche Kulturen auch gelebt werden. Das heißt, selbst wenn ich ein agiles Unternehmen scheinbar bin und ich gehe in die Buchhaltung, dann haben die sehr saubere Prozesse, eine sehr schöne Formalstruktur und die sind gar nicht agil, weil macht auch gar keinen Sinn. Das heißt, die sind sehr prozessorientiert. Und da geht schon so ein bisschen auch das Leben auseinander, in dem, was man glaubt, was eine Organisationskultur ist, dann gehe ich ins Produktmanagement, da habe ich dann viel mehr Kundennähe, dann gehe ich vielleicht in den Vertrieb, die sind wieder KPI-driven. Was erlebst du, wenn du dann in Transformationsprozessen bist und man sieht die Organisationskultur als ein Thema?
Man möchte dynamischer sein. Wie würdest du dann herangehen in eine Organisation, um ein realistisches Bild einer Organisation zu bekommen?
Gute Frage. Wir werden natürlich häufiger konfrontiert mit der Idee, dass man auf der Schauseite etwas ändern muss und dass das die Auswirkungen auf die informale Seite, auf die kulturelle Seite hat. Da würden wir erstmal sagen, das funktioniert so nicht. Man kann ein normatives Management auf der Schauseite anfangen, um den Diskurs erstmal zu öffnen und sagen, wir wollen so werden. Aber man kann da oben eben nicht entscheiden, was auf der informalen Seite passiert. Deswegen muss man diese informale Seite wirklich sehr genau erheben. Das erfordert Mut von der Organisation, sich das auch angucken zu wollen. Deswegen machen Organisationen das auch nicht aus reinem Interesse, weil da ja auch ziemlich viele, sage ich mal, schlechte Nachrichten immer dabei sind, sondern die machen das, weil sie merken, wir laufen mit einem Problem auf den Schrubber. Wir haben zum Beispiel eine Matrix-Organisation eingeführt, aber niemand arbeitet in der Matrix. Oder wir haben eine neue Strategie, aber niemand richtet sich oder wenige oder zu wenige richten sich auf diese Strategie auch aus. Oder wir haben zwei Abteilungen zusammengelegt, damit die beiden nicht mehr in Silos jeweils arbeiten, sondern damit die kooperieren. Aber das funktioniert gar nicht, sondern alle beiden Abteilungen arbeiten so weiter wie bisher. Also immer dann, wenn es um etwas geht, was man umsetzen will und das zum Beispiel die Umsetzung verharzt, dann kann es sein, dass man sagt, man braucht eine Kulturanalyse. Man kann natürlich auch deutlich früher anfangen und sagen, wir wollen eine Reorganisation machen, weil wir dies und jenes erreichen wollen mit der Organisation. Und deswegen schaut man sich das frühzeitig an. Ne? Das sind so die Auslöser. Und dann muss man halt sehr vorsichtig durch die Organisation sich fragen, über verkettete Gespräche und diese Organisationskultur erheben. Und das hört sich immer komplizierter an, als es tatsächlich ist, weil auf der einen Seite könnte man ja sagen, die Leute verraten einem doch nicht, welche soziologische Fachbegriff brauchbare Illegalitäten sie machen, also welche Regelabweichungen sie regelhaft machen, die nicht mit der Formalstruktur vereinbar sind, aber gleichzeitig funktional für mindestens Teile der Organisation, weil sie wissen ja, dass sie da mit einem Bein im Organisationsgefängnis stehen, weil sie wissen ja, dass es nicht die Regel ist. Deswegen könnte man meinen, sie erzählen es einem nicht, aber auf der anderen Seite sind die Leute im Prinzip relativ stolz darauf, trotz der vielen Regeln gute Arbeit zu machen. Und wenn man einfach nah an ihren Prozessen fragt und sagt, wie arbeitet ihr denn jeden Tag, wie erzählt uns das doch mal, dann findet man das schon heraus. Man muss das natürlich unter dem Mantel der Anonymität tun, damit niemand sozusagen tatsächlich ins Organisationsgefängnis kommt oder seinen Job verliert. Aber wenn es um was geht, sollte die Organisation, und klar, ich weiß als Soziologin, dass es nicht immer so eben Interesse daran haben, welche Widerstände, aber auch welche Innovationen und auch welche Agilitäten man eben auf der informalen Seite findet.
Was würdest du sagen, wie stark nehmen Charaktere, Führungscharaktere, Einfluss auf die Kultur? Das heißt, Soziologie würde jetzt wahrscheinlich erstmal auf die Masse, auf die Gruppe schauen. Und gleichzeitig kann ich ja, also wenn ich an mich als Führungskraft denke, wenn ich ja viele bestimmte Charaktereigenschaften mitbringe, färben die ja ab. Also auch führen durch Vorbild oder eben nicht Vorbild. Welchen Einfluss haben dann Charaktere, Individuen auf die Unternehmenskultur?
Also ich beziehe mich ja hier die ganze Zeit auf die Systemtheorie von Niklas Luhmann, ne? Vielleicht mal für die Soziologie-Nerds unter den ZuhörerInnen. Niklas Luhmann wird immer schnell vorgeworfen, dass er den Mensch komplett ignoriert. Das ist aber sozusagen eine sehr verkürzte Lesart von Luhmann, weil eine von drei Entscheidungsprämissen, also von den Strukturdeterminanten, die in Organisationen das Entscheidungsverhalten beeinflussen, ist ihr Personal. Also natürlich richten sich um Personen bestimmte Erwartungen. Das sind einmal Rollenerwartungen, die man an die Rolle hat. Man hat nun mal an eine Vorständin eine andere Erwartung als an einen Sekretär. Aber das sind eben Rollenerwartungen. Aber es gibt eben auch Personenerwartungen. Also wenn ich erlebe, dass meine Führungskraft ständig rumbrüllt, wenn ihr was nicht gefällt, und es ist nicht zu vermuten, dass diese Person demnächst versetzt wird, dann werde ich Informationen, die sie wütend machen können, vielleicht weniger schnell, weniger deutlich oder im Zweifel gar nicht mehr an diese hierarchische Ebene weiterleiten. Ne? Das heißt, um Personen entwickeln sich Erwartungsstrukturen in Organisationen und danach richtet sich die Organisation dann auch aus.
Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Das ist eine von drei Säulen. Drei Determinanten. Ja. Was sind die anderen beiden?
Genau. Die anderen beiden sind Kommunikationswege. Also das ist, darunter fällt zum Beispiel die Hierarchie, Mitzeichnungsrechte oder Projektstrukturen. Und die dritte sind Programme. Das ist das soziologische Wort für Regeln, Prozesse, Strategien, also Zwecke oder eben Routinen. Ja, also das ist sozusagen, wenn ich Regeln formuliere oder wenn ich sage, diese KPIs musst du erreichen. Und das sind eigentlich die drei Strukturdeterminanten, die man hat zur Gestaltung von Organisationen: Programme, Kommunikationswege und Personal. Was anderes hat man nicht, um Organisationen zu gestalten.
Muss ich jetzt drüber nachdenken? Ich kaufe es jetzt einfach mal so, weil es mir zu viel Zeit kostet, darüber nachzudenken. Aber was mit Infrastruktur? Würde jetzt Infrastruktur, würde das bei Kommunikationswege reinfallen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin eine dezentralisierte Organisation, prägt das ja auch die Organisationskultur.
Was heißt dezentral? Also einfach verschiedene Standorte?
Zum Beispiel. Also ich meine, es macht den Unterschied, ob ich ein VW-Zentralgebäude habe, was einen bestimmten Look-Appearance und bestimmte Wege hat. Und dann gibt es die Fabrik in Rio de Janeiro zum Beispiel.
Mhm, genau. Ja, also das ist auf der einen Seite ein Kommunikationsweg, weil man halt die Arbeit so geteilt hat, dass man sagt, hier passiert die Zentralaufgaben und da passiert zum Beispiel die Aufgabe des Werkes in Rio de Janeiro. Und auf der anderen Seite hat das natürlich auch was mit Programmen zu tun, weil man sagt, welche Ziele hat der eine Standort versus den anderen Standort oder wie sollen die zusammenarbeiten. Also das ist sozusagen die Gebäudestruktur oder die Technik oder die sozusagen Standorte, das sind sozusagen Determinante, die dann über Programme und Kommunikationswege, bestimmt auch über Personal sozusagen programmiert werden.
Okay, cool. Werde ich mal mit üben, das einzuordnen. Ihr sprecht in eurem White Paper auch von 6 Suchscheinwerfern und du hast einen auch schon genannt, der definiert werden darf, nämlich die brauchbare Illegalität. Du hast es auch schon so ein bisschen ausgeführt. Vielleicht kannst du ein bisschen noch darauf eingehen, wofür ist es hilfreich, diesen Suchscheinwerfer zu nutzen und was hilft mir da, das in der Analyse?
Genau. Also diese Suchscheinwerfer sind erstmal dafür da, dass man unterhalb der Ebene der informalen Seite oder in diese informale Seite ganz doll reinzoomen kann. Ne? Jetzt kann man sagen, es gibt irgendwie diese informale Erwartungsstruktur in Organisationen, aber wie sieht die genau aus? Und da haben wir eben in dem frühen Standardwerk von Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, quasi theoretisch, theoriegeleitet Suchscheinwerfer rausdestilliert, die sich bei uns empirisch auch erwiesen haben. Und der eine ist brauchbare Illegalität. Und dann kann man sich bei jedem Suchscheinwerfer immer fragen, was zeichnet das Phänomen aus? Also warum gibt es das in dieser Organisation? Welche Funktionen erfüllt das Phänomen für die Organisation und welche Folgeprobleme bringt es mit sich? Ne? Und jetzt kann man zum Beispiel sagen, ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, dieser Schutzausrüstung, die man sich anlegen muss ab 50 Zentimeter Tritthöhe. Da kann man erstmal sagen, man sieht jetzt in diesen Werken regelhaft wird diese Regel ignoriert. Ja, dann würde man sagen, okay, das kann man sich relativ schnell erklären, dass die Funktion dieser brauchbaren Illegalität, die ist eben, dass man eben auch schnell mal was aus dem Regal nehmen kann, dass man schnell reagieren kann im Prozess, dass man den Prozess nicht aufhält. Aber ein Folgeproblem könnte zum Beispiel sein, dass dass auch andere Regeln erodieren. Ja, also dass man sieht, okay, wenn man jeden Tag sieht, dass sozusagen diese Regel irrelevant geworden ist, weil alle ohne persönliche Schutzausrüstung auf den Tritt steigen, dann kann man sich überlegen, kann sich Organisationsmitglieder fragen, ja, wozu brauchst du eigentlich Regeln, wenn wir sie halt sowieso ignorieren? Oder vielleicht sogar noch relevanter, weil so schlau sind Organisationsmitglieder meistens, dass sie nicht von einem Regelbruch auf alle schließen. Aber es könnte die Führungsstruktur erodieren lassen, weil man vor dem Vorarbeiter sozusagen sieht, ne, oder der Vorarbeiter selber auf den Tritt steigt und sich seinen Helm nicht aufsetzt und dann hinterher sagt, fahr mal bitte auf dem Werksgelände langsam oder setz mal bitte deinen Helm auf hier und da oder hier bei der Qualität passt doch mal ein bisschen besser auf. Und dann sagt man, sag mal, was willst du denn jetzt von mir? Eben habe ich dich doch gesehen, dass du auf den Tritt gestiegen bist ohne Helm. Na, also das sind so Momente, wo man sagen könnte, es gibt eben auch Folgeprobleme von Regelabweichungen, die sozusagen über die konkrete Funktion hinaus auch zu beachten sind. Ne? Und deswegen suchen wir immer nach beiden. Genau.
Ja, ich überlege gerade, also das ist so ein Grund, warum ich mich in Konzernen überhaupt nicht wohlgefühlt habe, weil gefühlt für jeden Handgriff gab es Regeln. So, mhm. Und gleichzeitig hat man ja auch gesehen, wie bestimmte Charaktere die Regeln brechen und es ist sanktionslos. Und das ist, glaube ich, genau das Phänomen, dass man dann sagt, okay, welche Regeln funktionieren noch? Aber wenn man das jetzt mal überprüft, ganz viele Regeln sind ja, glaube ich, einfach entstanden, weil ein Unternehmen sich absichern will. Also das heißt, das 50 cm Tritthöhe wäre bestimmt mal ein Betriebsunfall gewesen, genau. Sein. Oder dann wäre das aber ja betriebswirtschaftlich nicht mehr praktikabel, vermutlich, wenn die Schutzausrüstung dem übersteigt, ich ziehe mir jetzt eine halbe Stunde ich überspitze ein bisschen, aber ja. Schutzausrüstung an und dann hole ich es aus dem Regal und dann habe ich ein Radiergummi aus dem Regal geholt und habe dafür eine halbe Stunde Arbeitszeit gebraucht, weil ich da hochgeklettert bin. Mhm. Das ist ja betriebswirtschaftlich überhaupt nicht mehr funktional. Inwiefern, wenn ich diese Suchscheinwerfer jetzt nehme, sind Unternehmen kompromissbereit, auch Sachen wieder über Bord zu werfen? Weil ich sehe diese Zielkonflikte in den Silos. Du hast dann deine Rechtsschutzabteilung oder die Compliance und die haben ganz viele Regeln aufgestellt. Dafür hat man die mal aufgebaut. Und die machen das Unternehmen quasi sicher, dass sie vor Gericht nichts passieren kann. Und gleichzeitig würden die ganzen Regeln sie in eine Dysfunktionalität bringen des Unternehmens, weil es nicht mehr in den Prozessen funktioniert. Wie sind da quasi deine Erfahrungen, wie deine Veränderungsbereitschaft ist?
Also es ist so, dass in Organisationen immer ständig neue Regeln hinzugefügt werden und weniger abgeschafft. Ne? Genau aus den Gründen, die du gerade gesagt hast. Das ist so die Antwort 1. Die Antwort 2, also das heißt, ich würde erstmal das Phänomen bestätigen, das du beschreibst. Die Antwort 2 ist, dass es in Organisationen immer ein gewisses Maß an, auch das ist ein Fachbegriff, organisierter Heuchelei geben muss. Also dass sozusagen die Formalstruktur und die Informalität ein Stück weit auseinanderdriften muss oder auch die Schauseite und die Informalität oder Schauseite die Formalstruktur, dass man das auch nicht ganz übereinander bekommt. Also das Ziel von, sage ich mal, organisationssoziologischer Organisationsgestaltung kann also nicht sein, dass dieses Phänomen der organisierten Heuchelei komplett weggeht. So, das wäre Wunschdenken. Aber natürlich kann man sich fragen, gibt es sozusagen nicht eine bessere Lösung? Ja, und diese Frage stellen sich Organisationen schon. Ich kann vielleicht mal ein anderes Beispiel machen. Das ist jetzt auch ein Industriebeispiel. Da gab es sozusagen eine Form von illegalem, also formal illegalem Belohnungssystem. Man ließ halt Leute früher nach Hause gehen, über die Schichten oder eine Schicht quasi schwänzen. Das nannte man dann krank ohne Schein. Du kannst morgen zu Hause bleiben, weil du gut gearbeitet hast. Ich trage dir mal krank ohne Schein in den Schichtplan ein. Das ist natürlich formal verboten, ne? Weil es gibt Arbeitszeitregelungen und da soll man sich jetzt nicht einfach irgendwie was ausdenken. Das ist aber über alle Werke, die wir da analysiert haben, gang und gäbe gewesen. Und die Leute wussten das noch nicht mal mehr, dass das verboten war, weil sie trugen halt für alle sichtbar KOS, krank ohne Schein, in den Schichtpläne ein. Ja, also so offensichtlich ist das dann. Und nur weil wir nachgefragt haben, kam das halt raus. So. Und jetzt waren das halt Gruppenleitungen und Vorarbeitende, die halt das gemacht haben. Und dann kann man sich erstmal fragen, warum machen die das? Die machen das ja nicht, weil sie denken so, ich will Freund mit allen sein, sondern die machen das, weil sie kein anderes Führungsmittel zur Verfügung hatten. Also man wollte von ihnen hohe Qualität und Sicherheit auf den Werken, aber man hatte ihnen eigentlich nichts gegeben, was sie dafür in Anschlag bringen können, zum Beispiel Informationsvorsprünge oder tatsächlich Schichtzuteilung, die hat nichts in der Hand. Und anstatt immer nur bitte, bitte zu sagen, haben die dann irgendwann, hat sich das halt irgendwann etabliert und daran merkt man schon, dass es kein Personenversagen ist, dass es eben an verschiedenen Stellen sich etabliert hat, dann eigentlich überall. Und jetzt kann man sich ganz furchtbar aufregen, wie das dann der eine Geschäftsführende auch tat und sagen, das ist ja alles ganz furchtbar kriminell und das soll man jetzt alles lassen. Oder man fragt sich, für welches Problem ist dieses Verhalten eine Lösung? Okay, für fehlende Führungsmittel. Und dann kann man sich überlegen, für welche, wie löst man das Problem anders, ja, indem man den Vorarbeitenden und Gruppenleitungen halt Führungsmittel an die Hand gibt, zum Beispiel eben Informationsvorsprünge. Ne, und das muss man dann natürlich vorsichtig in der Organisation thematisieren, dass man auch schon jetzt weiß, dass es dieses illegale Incentivierungsmodell quasi gab und dass wir das jetzt bitte nicht mehr haben wollen, aber dass wir das eben auch ersetzen. So. Und dann habe ich schon das Gefühl, dass Organisationen lösungsbereit sind. Wenn sie verstehen, dass es eben eine Funktion hat in der Organisation, die brauchbare Illegalität eine Funktion hat für die Organisation.
Ja, ich glaube, das, was ich mir gerade spannend vorstelle, nehmen wir jetzt mal, du bist ja auch viel in der Autoindustrie, zumindest habe ich es so gelesen, mhm. Da gibt es ja auch viel Change, viel Wandel. Das heißt, genau. Ich habe ja irgendwann so ein Gebilde an Formalstruktur, was ja aber gar nicht mehr zu den praktischen Realitäten passt. Und vermutlich ist es viel, viel aufwendiger, komplette Formalstrukturen zurückzubauen, umzuändern, wenn ich ja eigentlich nur einen temporären Wandel brauche. Okay. Ich habe nur das gerade versucht, mal für mich zu übersetzen. Der nächste Suchscheinwerfer, der ist einfach verständlich, aber erklärungsbedürftig, das ist Tausch.
Ja. Bei Tausch, ich meine, das tun wir alle jeden Tag, das ist sozusagen eine Art bewusst erstrebter Leistungsaustausch zwischen Organisationsmitgliedern, ja, um Kooperation sicherzustellen. Also ich leiste was für dich und du leistest was für mich. Mhm. Und in Organisationen, also so ist ja erstmal Tausch, ne? Und jetzt kann man sagen, in Organisationen ist Kooperation überhaupt gar kein Selbstläufer. Denn man würde erstmal sagen, du hast deine Abteilung, ich habe meine Abteilung, ich arbeite auf mein Abteilungsziel, du auf dein Abteilungsziel. Und wenn das jetzt plötzlich übereinander gelegt werden soll, solange wir keine gleichen haben, keine oder ähnliche Ziele oder gemeinsame Ziele, müssen wir nicht unbedingt kooperieren. Und trotzdem passiert es häufig in Organisationen. Und zwar immer da, wo Ziele eben nicht über den formalen Umgang alleine erreicht werden können, ja, also weil man zum Beispiel etwas schneller macht oder abseits üblicher Bahnen etwas haben will. Und damit ist der Tausch eben so ein kleines Hilfsmittel bei der Erledigung der Arbeit. Und er ermöglicht eben auch so ein bisschen, und das ist jetzt auch ein böses Wort, aber so meinen wir das gar nicht, ermöglicht Machtspiele. Weil ich kann dir etwas lösen, wozu du mich formal nicht bringen kannst, oder ich lasse es halt. Du kannst mir ein Problem lösen oder du lässt es halt, ja. Und damit haben wir überhaupt was zu tauschen und das ist eigentlich gut, weil damit fangen wir überhaupt an, unsere Interessen verfolgen zu wollen. Wir haben irgendwas in der Hand. Und das sind erstmal die Funktionen von Tausch. Also es hilft überall da, wo man formal es nicht absichern kann. Auf der anderen Seite, wenn man merkt, jemand kommt zu einem und fängt an zu tauschen, dann deckt das auch so ein bisschen die Intentionen auf der Akteure, die da kommen und tauschen wollen, ne? Also man merkt, da agiert jemand strategisch. Mikropolitisch. So, das ist auch nicht immer nur schön und leicht. Und die Organisation wird von diesen persönlichen Arrangements natürlich auch abhängig. Also plötzlich, man weiß nicht, dass das die ganze Zeit passiert, formal in der Organisation. Aber wenn es nicht mehr passieren würde, hätte man auch ein Problem. Das heißt sozusagen, es ist etwas in einem ungeregelten, eben informalen Raum, findet da statt. Und um mal ein Beispiel zu machen, wir hatten mal in einer Organisation ein Projekt, wo Schichten getauscht wurden. Also das war sozusagen eine Organisation im Nahverkehr. Und da haben dann BusfahrerInnen eben Schichten miteinander getauscht. Und das war eigentlich total funktional, weil was war die Funktion? Du konntest zum Kindergeburtstag deiner Tochter auch am Nachmittag gehen und ich habe halt deine Schicht übernommen, nächstes Mal machen wir es umgekehrt. Ne? Das ist erstmal total funktional. Also man hat den Schichtplan flexibilisiert, obwohl das formal nicht ging erstmal. Ne? Dann haben die Leute immer mehr... brauchte man aber immer mehr Personal und man merkte plötzlich, dass die Leute, die gerade neu eingestellt waren, wieder gegangen sind. Und dann haben wir herausgefunden, warum? Weil die an diesem informalen Tauschzirkel nicht beteiligt waren. Das haben immer nur die alten Hasen gemacht, weil so viel Platz hatte man eben auch nicht zu tauschen, dann hat man nur den bestimmten Leuten das gegeben. Das hieß aber für die anderen, die leideten unter dem relativ rigiden Schichtplan tatsächlich. Na? Und die Organisation hat gar nie ein Problembewusstsein gehabt, weil niemand hat ihnen jemals signalisiert, wir hätten einen rigiden Schichtplan, denn informal war der ja nie rigide. Ja, und das ist dann sozusagen so ein Folgeproblem des Tausches gewesen, dass man dann damit in diesem Fall lösen konnte, dass man eben ein formales Schichttauschsystem eingeführt hat, das dann wieder allen die Möglichkeit gab zu tauschen.
Ich glaube auch, das ist eine super Überleitung zu dem nächsten Begriff, nämlich Kollegialität. Welche Rolle spielt Kollegialität als Suchscheinwerfer? Ist das dann Kollegialität, was du gerade beschrieben hast, oder war das jetzt rein egozentrisches Handeln?
Naja, das ist erstmal keine Kollegialität, weil das ist erstmal Tausch. Tausch ist nicht unbedingt egozentrisch, aber natürlich strategisch. Kollegialität sind Normen, die für alle gelten. Und das habe ich ja eben gerade gesagt, dass da jetzt erstmal die Tauschmöglichkeiten erstmal nicht für alle gleich waren. Also Kollegialität sind latente Normen des allgemeinen Umgangs zwischen Organisationsmitgliedern, die über die formale Erwartung hinausgehen. Also dass man sich nicht vor der Chefin einen reinwirkt, dass man sich Fehler immer erstmal nicht über einen großen Verteiler schickt, sondern erstmal in Gesprächen sagt. Ne? Das ist in der einen Organisation so, in der anderen so. Aber es sind so kollegiale Normen. Und die sind ein prägender Faktor für den Umgang miteinander und orientieren das Verhalten eben ohne dass sie, dass sie explizit gemacht werden müssen. Sie sind eben keine Organisationsregel, sondern eine Kollegialitätsnorm. Und sie gelten erstmal für alle Organisationsmitglieder gleichermaßen. Das unterscheidet sie von Tausch, aber auch von Klickenbildung. Da kommen wir ja gleich zu. Und das Interessante ist, du bekommst diese Kollegialitätsbonus eigentlich mit Eintritt in die Organisation, und zwar unabhängig von persönlicher Achtung. Also dafür muss ich dich nicht mögen, sondern erstmal nur, du musst mein Kollege sein.
Aber das finde ich jetzt einen spannenden Punkt, weil ich mache ja quasi als Coach, mache ich ja ganz viele Individualbetreuung. Das heißt, ich kümmere mich um einzelne Mitglieder eines Unternehmens. Und die sind oft ja gekennzeichnet durch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die, ich habe vorhin erst so ein Thema gehabt, der war sehr kooperativ. Dann gibt es aber auch sehr wettbewerbsorientierte Charaktere. Und der Kooperative, dem gelingt es oft, bessere, stärkere soziale Netzwerke zu bilden, die ihn quasi stützen, tragen, unterstützen, wo dann auch schneller ein Tausch quasi möglich ist. Wenn ich jetzt aber andere Charaktere habe, die vielleicht, ich behaupte es jetzt einfach mal, vielleicht auf Boardstrukturen, die sich durch eine hohe Wettbewerbs- und Leistungsorientierung auch sehr weit nach oben gearbeitet haben, und dann quasi auch Silos, Abteilungen, Bereiche steuern, verwalten, kann ich mir vorstellen, dass diese Kollegialität gar nicht so ausgeprägt ist oder vorhanden ist und dass ich mit Eintritt in diese Funktion, das heißt, ich werde jetzt CIO in einem neuen Unternehmen, das heißt, ich steige sehr hoch in einer hohen Dichte ein, dass diese Kollegialität als erwartetes Element vielleicht gar nicht vorhanden ist, weil es Partikularinteressen gibt, die dagegen wirken.
Ja, ich glaube auch, wenn du als Vorstand einsteigst, dann ist das auch nochmal eine andere Nummer. So, ne? Das ist so die sehr, sag ich mal, herausgehobenen, prominenten Führungskräfte, die sind meistens nicht inkludiert in diese Kollegialitätsnorm. Ne? Andererseits habe ich natürlich auch schon VorständInnen gesehen, die sozusagen so hochgewachsen sind in der Organisation und deswegen immer noch inkludiert sind, die es dann teilweise auch schwer haben, weil sie auch sich noch an den Kollegialitätsnormen orientieren, harte Sachen durchzusetzen. Also das kann schon beides sein, aber das ist eben, deswegen ist das ein Suchscheinwerfer, weil wir gucken damit auf die Organisation und sagen nicht, so ist es immer, sondern wir sagen, wenn du die Organisationskultur ausleuchten willst, dann such doch einmal nach so brauchbaren Illegalitäten, dann verstehst du eine Menge. Dann guckst du nochmal nach Tauschverhältnissen, verstehst du wieder eine Menge. Und dann schaust du dir an, wie viel und wie wenig Kollegialität gibt es und für wen gilt das alles, und das beschreibt wieder einen Teil der Organisationskultur. Na, das heißt ja nicht, dass sie immer so oder so vorhanden ist.
Ja. Got it, cool. Das nächste wäre die Kontaktstruktur.
Ja, die Kontaktstruktur, die ist sozusagen die faktische Verteilung von Kontakten zwischen den Organisationsmitgliedern. Also im Verhältnis zum Organigramm, da steht halt, wer wie mit wem eigentlich formal weisungsbefugt ist. Aber wer wirklich in der Organisation mit wem redet, steht da nicht. Deswegen in der frühen Metaplan-Schule hat man deswegen gar nicht erst auf Organigramme geguckt, weil man dachte, das hilft ja sowieso nicht. Ne? Und manchmal malen wir das auch so, wer redet eigentlich mit wem, und dann ist das, sieht das am Ende mal so aus wie so ein bunt Möhren mit hinten dem Grün noch dran, weil halt sozusagen alles ganz anders läuft wie auf dem formalen Organigramm. Und diese Kontakte, die bilden sich eben über Zeit als Struktur heraus. Strukturwert hat immer für uns etwas, was nicht einmalig passiert, sondern als Erwartung sich etabliert. Also eigentlich muss man nicht mit Judith reden, tut es aber doch, weil es sinnvoller ist, das zu tun. Und deswegen, oder weil man sich gezwungen fühlt, das zu tun. Und es prägt also das Handeln und auch den Informationsfluss in der Organisation maßgeblich. Ein Geschäftsführer hat mir mal erzählt, er hat mal einen Test gemacht. Er hat mal was in die formale Kommunikation gegeben und dann hat er gemessen, wie lange es überall angekommen ist, und dann hat es etwas anderes in die informale Organisationskommunikation gegeben. Und das ging schneller. Und wurde sich auch gemerkt.
Das heißt, die klassischen Raucherinseln. So. Also
total.
Also der Stellvertretende, der Bereichsvorstand geht kurz rauchen, aber dann weiß es schon der Hausmeister, weil der mit in dem ist, obwohl es gemäß E-Mail-Weiterleitung erst 2 Tage später kriegen dürfte.
Exakt, genau. Und der Vorteil, also die Funktion davon ist natürlich, Abläufe können beschleunigt werden. Die Dysfunktionalität kann zum Beispiel sein, dass formale Stellen, von denen man davon ausgeht, dass sie etwas wissen, vom Informationsfluss abgekoppelt werden können.
Ja, jetzt du beschäftigst dich ja auch mit der Holokratie, Holocracy. Mhm. Und wenn ich das erlebe, wie große Unternehmen versuchen, das zu etablieren mit Communities of Practice. Und das heißt, man löst sich von diesem Organigramm, was es, wie du gesagt hast, dass das gibt es. Und gleichzeitig versucht man aber einen Informationsaustausch auf den, ich sage mal, Point of Interest oder auf den, die es dann betrifft. Und da geht man nicht über die formale Kommunikationsstruktur. Inwiefern sind die wertschöpfend? Also ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass man versucht dann dezentrale Kontaktstrukturen selbstgesteuert aufzubauen zu bestimmten Themen. Gleichzeitig, weil die nicht mehr hierarchisch gekoppelt sind, entwickeln die ein Eigenleben und meiner Erfahrung nach vielleicht auch nicht immer mehr zielführend. Also weil es ein bisschen losgelöst ist von der Strategie, von der Mission etc. Mhm. Wie sind so deine Erfahrungen damit?
Also Hierarchie hat natürlich eine Funktion und die hast du gerade schon beschrieben, nämlich, dass man relativ schnell Entscheidungen treffen kann, dass man relativ schnell Entscheidungen exekutieren kann und dass man taktlos entscheiden kann. Also man muss es nicht aushandeln, sondern das darf die Person halt entscheiden. Sie hat natürlich ganz viele Dysfunktionalitäten, zum Beispiel die Demotivation von Leuten und so weiter. Oder dass da Entscheidungen getroffen werden, wo man am wenigsten Informationen hat und nicht, wo man am meisten Informationen hat. Und das versucht jetzt ja das holokratische System zu heilen. Und da setzt man jetzt darauf, dass eben jenseits der Hierarchie die Entscheidung getroffen wird oder die Hierarchie sogar abgeschafft ist. Und genau wie die Hierarchie hat das Funktionen und Folgen. Deswegen ist dieser Buchtitel von Numan so schlau, Funktionen und Folgen formaler Organisation. Das machen wir jetzt ja hier mit den informalen Suchscheinwerfern. Das kann man aber eben auch mit jeder Organisationsverfasstheit machen oder jeder Organigrammform. Und bei der Holokratie ist das eben so, dass man versucht, dezentralere Entscheidungen zu treffen. Das dauert teilweise länger, ne? Weil man sie eher aushandelt, obwohl man jetzt schon sagen muss, im Holocracy-Modell sind ja sehr strikte Meeting-Strukturen mit enthalten. Wenn man das genauso macht, müsste man diese Dysfunktionalität wieder ein Stück weit abfedern, aber niemand hält sich ja genauso an die Regeln und die Strukturen, wie ich ja die ganze Zeit sage. Und man versucht, Entscheidungen eben über Rollen herzustellen und immer dann, wenn es Schwierigkeiten zwischen den Rollen gibt, dann werden die Entscheidungen trotzdem auch erstmal wieder langsamer. Ne? Also das sozusagen, es hat die Funktion eben, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo die Informationslage gut ist und die Dysfunktionalität langsamer Entscheidungen. Und du siehst schon, organisationssoziologisch, das ist so ein bisschen das Enttäuschende, was die Organisationssoziologie immer vermitteln muss, würde man sagen, es gibt kein perfektes Organisationsmodell. Du machst immer etwas besser mit dem Modell und dann handelst du dir wieder was ein. So, und das haben wir jetzt eben am Beispiel Hierarchie und Holokratie eben vorgeführt. Und Holokratie kann vielleicht die faktische Kontaktstruktur besser abbilden, aber dafür ist es vielleicht an einigen Stellen nicht geeignet, jetzt besonders schnelle Entscheidungen zu treffen.
Siehst du da einen Trend, eine Entwicklung? Du hast ja so ein bisschen so einen Einblick in unterschiedliche Bereiche und Vera Stark hat jetzt gerade das Buch mit Katharina Roos rausgebracht, Schluss mit lustig. Das heißt, jetzt hören wir mal auf mit diesem ganzen agilen Quatsch. Ich reduziere es mal ein bisschen. Siehst du da so Best Practices oder was sich gerade etabliert oder was nicht gut ist oder einen Trend in den Unternehmen?
Naja, also Management-Moden sind immer wellenartig, ne? Mhm. Also es gibt ganz viele gute Ideen, die in agilen Strukturen stecken, ne? Mhm. Aber deswegen muss man nicht alle Hierarchie über den Haufen schmeißen. Mhm. So, und aus einer organisationssoziologischen Perspektive würde man jetzt immer sowieso zu so einer sehr spezifischen Dosis von zum Beispiel Agilität oder New Work oder you name it tendieren. Management-Moden haben aber immer die Charaktereigenschaft, es sehr stark ideologisch zu überziehen und damit gegen Kritik zu immunisieren und abzudichten. Und das ist eben ein Problem, weil man eigentlich immer sagt, die Methode ist richtig, wenn du es nicht hinbekommst, liegt es an deiner Umsetzung. Dann stimmt dein agiles Mindset nicht oder dann hast du das Manual nicht richtig gelesen, geh nochmal zurück auf los, read the fucking Manual und fang nochmal von vorne an. Und das ist sozusagen natürlich nicht sinnvoll. Und dann nehmen solche Methoden, die vielleicht gute Ideen in sich haben, natürlich auch Schaden, weil man sie gar nicht vorsichtig dosiert und für den jeweiligen Fall angepasst einsetzt. Das würden wir aus einer soziologischen Perspektive mal anders machen. Würde mal sagen, okay, du willst agiler werden, an welcher Stelle denn? Brauchst du dafür agile Methoden oder kannst du zum Beispiel in deiner Informalität etwas finden, wo der Laden schon viel agiler ist, als du weißt. Dann machen wir es doch einfach so.
Ja, finde ich gut. Der fünfte Suchscheinwerfer sind die informalen Rollen. Was zeichnet dieses Phänomen aus?
Da geht es darum, dass man hat natürlich als Organisationsmitglied erstmal eine formale Mitgliedschaftsrolle, zum Beispiel Vertriebschefin. Und dann hat man auch informale Rollen, die nicht formal vorgesehen sind, die es aber trotzdem braucht. Zum Beispiel die Hierarchieflüsterinnen, die Unterwachungskräfte, ja, die ihre Führungskräfte sauber unterwachen, die immer da sind, wenn es ein Problem mit dem IT-System gibt und die man anruft, weil der IT-Service, bis ich da ein Ticket habe und so weiter. Ne? Also es gibt eben auch, und da gibt es eben auch Menschen, die sind sogar lieber in diesen informalen Rollen unterwegs. Also die suchen sich, so sammeln solche informalen Rollen sogar. Genau, und die Funktion dieser informalen Rollen, das sind natürlich, dass Zusatzleistungen strukturell verstetigt werden können und dann zum Tausch genutzt werden können. Also es gibt dann Dinge, die in der Organisation passieren. Zum Beispiel auch so, ja, eine Rolle, wo man immer hingehen kann, wenn man sich über die Chefin aufregt, weil man die Person kennt, die besonders gut, und kann ihr dann erklären, warum sie das alles nicht so gemeint hat. Ne? Ist ja auch so eine informale Rolle, so tröstende Menschen. Das kann man jetzt echt schlecht formalisieren. Also man kann nicht sagen, du hast jetzt die formale Rolle der der Trösterin nach Demütigung durch die Hierarchie. So, das kann man irgendwie schlecht formalisieren. Genau, man lernt natürlich die Organisationskultur eben auch sehr stark über diese Rollen. Und auf der anderen Seite werden diese Zuständigkeit, die man da hat, natürlich auch zur Machtressource. Also die Hierarchieflüstererin kann natürlich immer den anderen sagen, was die Hierarchin gemeint hat oder gemeint haben könnte. Ne? Also, und man hört auf sie. Und es bilden sich auch informale Erwartungen, die dann eben formal schlecht einzufangen sind.
Also ich denke da jetzt gerade klassisch die Chefsekretärin, die quasi vorne sitzt und schon mal den Zugang reguliert, wer darf zum Chef oder zur Chefin rein, und aber auch ganz viele Informationen vorher schon einsammelt. Oder ich erinnere mich gerade, ich versuche es gerade einfach mal nochmal praktisch zu übersetzen für die ZuhörerInnen. Keine Ahnung, einer meiner Assistentinnen hatte damals zum Beispiel, die wusste alle Geburtstage, wusste, wo das Kind krank ist etc. Das stand natürlich nicht in der Stellenbeschreibung, dass das ihr Auftrag ist, aber dieser ganze soziale Kit, den sie quasi bewerkstelligt hat, was ich nicht auf dem Schirm hatte, war total wichtig für das Sozialleben in der Organisation, aber es war natürlich nur irgendwo kodifiziert. Inwiefern bilden sich informale Rollen automatisch aufgrund einer Rolle? Das heißt, es ist gar nicht festgeschrieben. Oder wie stark ist das personenbezogen? Und wird ein Machtvakuum quasi, oder wird so ein Vakuum automatisch gefüllt?
Das heißt, das ist super gute Fragen. Also da kann ich dir alle sagen, also für all diese Fragen genau diese Fragen muss man sich dann halt stellen. Ne? Also die gibt es jetzt keine generelle Antwort. Aber erstmal würde man sagen, Organisationen füllen alle möglichen Regelungslücken immer über Informalität. Das heißt, irgendwas wird sich schon etablieren. Das Problem ist, man hat dann so ein Störgefühl in der Organisation und weiß gar nicht, woher das kommt. Ne, wenn man diesen Suchscheinwerfer jetzt nicht hat, sozusagen. Also ja, es gibt natürlich schlaue Leute, die es so rausfinden, aber jetzt mal ganz plakativ. Ne? Also man versteht dann, da fehlt irgendwas, aber man weiß gar nicht, was da fehlt. Man kann es jetzt, entweder füllt sich die Organisation die Lücke wieder informal, oder man weiß jetzt, dass es eigentlich eine formale Notwendigkeit gibt und dann füllt man sie halt formal. Nicht bei allem geht das, ne? Aber man kann natürlich sozusagen Unterstützungsfunktionen auch formalisieren.
Ja, finde ich ein super spannendes Thema, weil das einfach so was, klingt jetzt ein bisschen fühlig, ist es aber auch, wenn man so wie so eine Aufstellung machen würde, so man merkt, okay, da ist halt ein Loch und da in diesem Loch, das muss irgendwie gefüllt werden und ganz oft wird sich automatisch jemanden dahinstellen. Also ich habe das oft, ich mache so in so Gruppen, so Aufstellung, 4 Rollen in einem Team und dann rufe ich einfach eine Aufgabe auf, keine Ahnung, zum Beispiel Planung des Sommerfestes. Wer macht es? Dann gibt es den Kritiker, dann gibt es der das machen will, etc. Und sobald ein Platz frei wird, weil einer den nicht haben will, geht wer anders automatisch in die Rolle rein. Nicht, weil er das automatisch unbedingt machen wollte, aber weil er sagt, na, irgendeiner muss es ja machen. Und ich glaube so, das ist sehr plastisch. Und ich glaube aber, das ist in Organisationen, ja, irgendeiner muss der nie sagen, dass wenn der immer zu spät kommt, die Leute keinen Bock mehr haben, für ihn zu arbeiten.
Ja, so. Und dann gibt's vielleicht sogar einen, der das, der kann das einfach gut, weil der halt streng ist, ne? Der macht das halt, alle warten jetzt, warum macht die Person das nicht? Ja, kann endlich mal was sagen. Oder es gibt einen, der kann's besonders gut, weil er sensibel ist oder halt, weil er besonders witzig ist. Ja, weil, Luhmann sagt immer, Humor ist auch ein strukturkonservativer Mechanismus. Also man nordet jemanden so durch kleine Sticheleien und freundschaftliche Witze ein. Und dann merkt derjenige auch, wenn er sensibel genug ist, dass es langsam mal reicht.
Ja, super cool. Und euer letzter Suchscheinwerfer ist die Klickenbildung.
Ja, das ist eigentlich mein Liebster. Also bei Klickenbildung geht es um die Entstehung kleinerer Gruppen besonderen Vertrauens jenseits der Formalstruktur. Und diese Klicken, die bilden sich eben in einem geschützten Raum der Organisation und im Gegensatz zur Kollegialität können da eben nur wenige dran teilhaben. Na, also nicht alle, es gilt nicht für alle, sondern für wenige. Und es gibt zwei verschiedene Sorten von Klicken, die Luhmann beschreibt. Das eine sind die Entlastungsklicken. Das sind die, wo man sich an der Kaffeemaschine trifft, nachdem man im Meeting vom Chef bruskiert worden ist und alles war unangenehm, ja, und man hat wieder nichts dagegen gesagt, wie der sich benommen hat. Dann trifft man sich an der Kaffeemaschine und stellt die Selbstachtung durch Lästern wieder her. Das sind die sogenannten Entlastungsklicken.
Das ist ein geiles Zitat, ja.
Genau, und auf der anderen Seite gibt es die strategischen Interessenklicken oder in Strategieklicken, die sich sozusagen zusammentreffen und etwas gemeinsam voranbringen. Die sind, die stützen sich gegenseitig bei der Karriereförderung oder die sind halt die neue Welt, die wollen jetzt alles agil machen und waren alle gemeinsam auf dem Scrum-Training und deswegen sind sie da jetzt so unterwegs, ne? Oder die sind die alte Welt und wollen bloß nicht, dass irgendwas anders wird oder die, was auch immer. Ja, und diese beiden Formen von Klicken gibt es eben in Organisationen regelhaft. Die Entlastungsklicken haben die Funktion, dass MitarbeiterInnen sich in ihnen kritisch äußern können. Ja, sie können sich sozusagen die Selbstachtung wiederherstellen durch Lästern. Mhm. Das ist die Funktion, und es ist ein bisschen weiße Salbe in der Organisation. Das tut alles ein bisschen weniger weh hinterher. Ja? Man fühlt sich zwar ein bisschen schmutzig, weil man gelästert hat, aber es tut auch alles ein bisschen weniger weh. So, und auf der anderen Seite führt das aber dazu, dass die Organisation eben nicht merkt, dass sie zum Beispiel hier eine pathologische Führungsperson hat, die immer Leute brüskiert, ne, also oder hier Leute in der strukturellen Klemme sind, wo sie immer wieder aufeinandertreffen und eigentlich keine Lösung für das Problem finden. Das ist die Dysfunktionalität dieser Klick. Das sollte man als Organisation eigentlich wissen, wenn regelhaft Entlastungsklick notwendig sind. Ein bisschen kann man die laufen lassen, aber an einigen Stellen ist es eben auch ein echtes Symptom. Und die Strategieklicken haben natürlich die Funktion, dass sie kollektive Energie mobilisieren, also da geht was voran. Aber die Dysfunktionalität, dass das natürlich jenseits jeder HR-Prozesse zum Beispiel läuft, die wechselseitige Karriereförderung und auch nicht eingebunden ist in die offiziellen Kommunikationswege. Und auch das einfach Suchscheinwerfer, also taste deine Organisation nach diesen Klicken ab. Du wirst welche finden, das verspreche ich dir. Und dann überlege, ob das die Funktionen, gute Funktionen sind, die du gebrauchen kannst, dann kannst du alles so lassen. Und ob du mit den Folgeproblemen leben kannst, wenn ja, kannst du auch alles so lassen. Wenn nein, dann überlege dir, für welches Problem sind diese Strategieklicken oder die Entlastungsklicken eine Lösung und wie kann ich das Problem auch anders lösen.
Aber die entstehen ja quasi automatisch aufgrund zwischenmenschlicher Bedürfnisse, will ich es mal fast sagen. Mhm. Und wenn ich jetzt versuche, das zu greifen, ich versuche es gerade haptisch schon mal zu greifen und zu zermalmen, zu zerstören, neu zu formieren, wird das ja wie um meine Hände ringen und wird sich außerhalb meiner Hände wieder ein neuer Körper bilden. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, umzustrukturieren, wird sich automatisch wieder eine neue Lästerklick bilden. Das heißt, sie treffen sich nicht mehr in der Kaffeeküche, sondern unten an der Raucherinsel, oder?
Genau. Und deswegen hilft es nicht, wenn man annimmt, dass das ein menschliches Verhalten ist, sondern wenn man sieht, dass das ein organisationales Verhalten ist. Dass halt dieses Verhalten nicht dadurch geprägt ist, dass da Leute besonders gerne lästern, ja, sondern dass das dadurch geprägt ist, dass die immer wieder in eine strukturelle Klemme kommen, sei es mit einer Führungskraft als Strukturdeterminante oder weil zum Beispiel da zwei Bereiche sind, die so unterschiedliche Ziele haben, dass die sich eigentlich faktisch in den Meetings nicht einigen können. Und dann gehen die immer wieder raus und lästern über den anderen Bereich. Und dann gehen die wieder rein und machen dasselbe. Aber weil sie sich zwischendurch immer wieder entlasten, bleibt das System am Laufen. Wenn man jetzt aber erkennt, dass das ein Strukturproblem ist, das auf der formalen Seite ausgelöst ist, dann kann man es auf der formalen Seite auch lösen. Und deswegen suchen wir immer nicht nach dem Verhalten, sondern nach den Verhältnissen, die das Verhalten auslösen. Und dann arbeiten wir an den Verhältnissen und nicht am Verhalten.
Spannend. Und ich stelle mir gerade vor, weil ich erlebe jetzt, dass ja ganz viele Unternehmen inzwischen noch viel remote arbeiten. Mhm. Das heißt, man kann ja eigentlich diese Strukturen inzwischen mit KI und Datenanalyse total sauber beispielsweise Microsoft Teams nachlesen, weil du ja hättest ja den formalen Team-Channel-Kanal, das heißt, hier ist der Vertrieb, hier ist Marketing, hier ist Vertrieb und Marketing, und gleichzeitig wirst du ja sichtbar die anderen, ich nenne es mal die WhatsApp-Gruppen oder anderen Team-Channels haben, wo es dann andere, wo sich diese Klicken quasi in Lästergruppen, im wahrsten Sinne des Wortes, quasi bilden, oder Strategie-Meetings. Das heißt, für die Organisationsanalyse und Diagnostik müsste es fast leichter sein denn je. Datenschutzrechtlich reden wir jetzt gerade drüber.
Richtig, genau. Was ich sage, wenn man das dürfte, wäre die Organisationssoziologin auch glücklich. Und natürlich ist es so, dass die informale Seite eben eine sehr verbal vermittelte Seite ist. Ne? Also gerade wenn es um krasse Regelbrüche geht, dann würde man den neuen Leute das zumindest immer erstmal verbal sagen, damit man hinterher sagen kann, so habe ich das nicht gemeint. Das würde man eher nicht schriftlich anweisen. Ne? Aber trotzdem, du hast total recht. Also es passiert relativ viel. Auch die Entlastungsklicken zum Beispiel passieren jetzt ja in Meetings parallel. Also man muss ja nicht mehr warten, bis man zur Kaffeemaschine geht. Man kann sich ja über die WhatsApp- oder Teams-Channel-Kanal direkt schreiben. Was hat das denn eben schon wieder? Du weißt ja, dass ich ihr das jetzt nicht sagen kann, weil wir wollen ja eigentlich was anderes. Da gehen wir jetzt drüber hinweg. Ne? Siehst du auch so, zwinker, zwinker. Also das sind so die Momente, wo man jetzt parallel Entlastungsklicken hat.
Ja, also ich habe gerade das alte Schulleben in Erinnerung. Du hast die Formalstruktur, die Klasse sitzt da und gleichzeitig werden die kleinen Spickzettel hin und her geschickt, wo die informale Kommunikation stattfindet. Das, was man nicht im Klassenraum sagen darf, wird halt dann geschrieben und an den kleinen Zetteln weitergegeben. Mhm. Und ich glaube, das ist eine gute Metapher dafür. Wie können Organisationen deiner Ansicht nach ihre Kultur gezielt beeinflussen, ohne in eine Kulturfalle zu tappen?
Was meinst du mit Kulturfalle?
Ich glaube, man kann ein Thema vorgeben. Wir sagen jetzt, wir sind ein besonders agiles, dynamisches Unternehmen und eigentlich sind wir eine Steuerberatungskanzlei. Mhm. So, und eigentlich haben wir ganz viele formale Strukturen und Prozesse, aber der Chef meint jetzt, man müsste es agilisieren. Das ist ein schlechtes Beispiel wahrscheinlich.
Nee, doch. Und der sagt jetzt, wir machen eine Agilitätskampagne, alle agileres Mindset, 3 Schulungen, bewaffnet bis unter die Zähne mit agilen Zertifikaten, sind alle hinterher und trotzdem verhalten sie sich gleich.
Genau.
Ja, okay, das verstehe ich. Nee, das ist ja das, was wir eben auch häufig beobachten. Und wir nutzen dafür eben das habe ich jetzt schon häufig zitiert, diese Idee, diese Funktionen und Folgen, funktionale Analyse heißt das. Wir würden uns jetzt fragen, wenn die Leute sich nicht agil verhalten, für welches Problem ist dieses Verhalten, was sie haben, eine Lösung? Und wenn es jetzt wirklich anders sein muss, wie löse ich dieses Problem anders? Also zum Beispiel, wir stellen uns jetzt vor, diese Leute sichern sich extrem ab in dieser Steuerkanzlei. Ja, die machen eben nicht mal einfach, wie man es immer so schön sich wünscht, einfach mal machen, sondern die sichern sich komplett ab. Was vielleicht in einer Steuerkanzlei aus Compliance-Gründen auch nicht die allerdümmste Idee ist. So. Will man jetzt also, sag ich mal, agile Verfahren anwenden, muss man dafür sorgen, dass die weiterhin compliant sind. Hm. Ja? Oder in einer Verwaltung, in der ich Agilität erforscht habe, da geht es darum, legitime Entscheidungen herzustellen. Da muss ich am Ende sagen, warum die von der Verwaltung legitim hergestellt worden sind. Wenn ich das Verfahren durcheinanderwirbel, jetzt agiler mache, dann ist das vielleicht nicht mehr so einfach beweisbar. Deswegen ist das vielleicht schwierig für die Verwaltungsangestellten so zu denken und gar nicht nur, weil es verwaltungsgraue Mäuschen sind, die sich nicht auch gerne auf was Neues einstellen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zu sehr vielen Organisationen, ist sich zu fragen, wenn die sich weiter so verhalten und eigentlich haben sie aber verstanden, wir haben die zertifiziert bis unter die Zähne und die haben auch immer wieder gesagt, sie finden es eigentlich besser, so zu arbeiten, tun es aber trotzdem nicht, dann löst das alte Verhalten ein Problem, das mit dem neuen Verhalten nicht gelöst werden würde. Und das muss ich finden.
Ja. Stark, Judith. Also ich habe noch, wie immer, habe ich jetzt ungefähr die Hälfte meiner Fragen geschafft, die wir vorhaben. Und gleichzeitig sind wir...
Aber rede so schnell.
Das stimmt. Und ich bin froh, dass ich halbwegs fit bin, dass ich hier geistig noch gerade so mitkomme. Von daher mega stark. Aber dafür gibt es ja auch euer super White Paper, was man sich runterladen kann. Nagelt den Pudding an die Wand. Und ich finde diese Suchscheinwerfer einfach schon mal super hilfreich, um auch als Führungskraft oder für die Coaches, Trainer, die zuhören, einfach, dass man wirklich mal sagt, okay, was schauen wir uns an, mit welchem Fokus und was sehen wir damit? Finde ich total hilfreich. Aber gibt es noch so Punkte aus eurem White Paper, wo du sagst, Danny, das haben wir nicht mehr geschafft, aber das wäre mir noch total wichtig, können wir da nochmal drauf eingehen?
Nee, also ich fand uns ehrlich gesagt ziemlich gut. Ich finde immer wichtig zu betonen, dass eben viele Organisationen, wenn sie Kultur sagen, die Arbeit an der Schauseite meinen und hier eben ein anderes Angebot gemacht wird. Das heißt ja nicht, dass man nicht auch Leitbilder entwickeln sollte oder Wertekommunikation oder Leadership Principles aufstellen sollte. Das ist nur für uns eben nicht Kultur. Das könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal wichtig ist, das klarzuziehen. Das ist jetzt eine Definitionsfrage. Man kann aus unserer Sicht mit dieser Definition Organisationskultur gleich informale Seite der Organisation viel sehen, viel bearbeiten. Es ist super wichtig für jedes Veränderungsvorhaben, das im Blick zu behalten. Und trotzdem braucht es manchmal auch gutes Schauseitenmanagement. Und nur weil wir das nicht unter Kultur bezeichnen, heißt das nicht, dass wir das nicht auch sinnvoll finden oder auch tun könnten. Aber manchmal hilft es eben, mit sparsamen Begriffen zu arbeiten. Und das ist eben ein Angebot. Weil Begriffe helfen ja, etwas begreifbar zu machen. Und das versuchen wir hier zu diesem Pudding-Thema Organisationskultur.
Finde ich gut. Und vielleicht können wir als Abschlussfrage zum Hauptteil, die stelle ich jetzt ganz gemein, denn so heißt ja unsere Folge, vielleicht kannst du das zusammenfassend beantworten. Wie beeinflusst man erfolgreich die eigene Unternehmenskultur?
Indem man sie versteht, ihre Funktion und ihre Folgeprobleme und dann auf der formalen Seite der Organisation Lösungen schafft, die die gleiche Funktion erfüllen.
Cool. Das war kurz und knapp und extrem gut verständlich. So, Judith, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja, schieß los.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Führungskräfte oder Führung?
Führung.
Führung. Das ist sehr schwierig. Führung ist für mich ja ein sehr diffuses soziales Geschehen, wie Luhmann sagen würde. Also etwas, was eine Zusatzleistung zum eigentlichen Regeln in Organisationen ist, also zu den Strukturen der Organisation. Und ich glaube, das Nachdenken über Führung braucht und das Verstehen von Führung, auch der eigenen Führung, dass man versteht, dass man in Organisationen entweder alles regeln kann und dass es dann aber auch Dinge gibt, die man eben nicht regeln kann und die muss man über Führung leisten. Und dass Führung ein extrem anstrengendes und extrem risikobehaftes Geschehen in Organisationen ist und dass man es seinen Führungskräften möglichst leicht macht, dieses Führen tun zu können. Und dazu gehört für mich genaues Organisieren. Und deswegen, wenn du fragst, was braucht Führung meiner Meinung nach wirklich, dann würde ich sagen, einen sehr genauen Blick auf Organisation und ein Ausstatten von denen, die in Führung gehen sollen, mit den entsprechenden Führungsmitteln. Das ist echt gemein, weil ich darüber gerade ein Buch geschrieben habe. Deswegen würde ich jetzt, das ist nur noch nicht veröffentlicht. Schicke ich dir dann, wenn es fertig ist. wenn es veröffentlicht ist. Fertig ist es schon.
Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Also ich habe ja mit Ruth-Maria Matthes auch ein Herausgeberwerk rausgebracht, das heißt, was braucht Führung heute wirklich? Und das war aber auch ein sehr interdisziplinärer Ansatz, von daher viele mitgeschrieben haben. Von daher bin ich oft gespannt. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, sie erreicht zu haben?
Oh ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also ich bin immer stolz, wenn ich es geschafft habe, und das können ja die ZuhörerInnen vielleicht dann beurteilen, theoretisches Schwarzbrot in verdaubare Happen zu packen. Mhm. Ich glaube, dass mein Sprechtempo dabei nicht hilft, aber grundsätzlich glaube ich, dass man Theorie immer erst dann versteht, wenn man sie wirklich anwendet. Mhm. Und ich glaube, dass wir das an vielen Stellen wirklich gut hinbekommen, dass man über diese Arbeit, diese theoretische Informiertheit, die wir anbieten, wirklich etwas empirisch anders sieht. Und immer wenn das sozusagen so ein Flow ergibt, dann bin ich stolz und glücklich, weil das auf das einzahlt, was ich eingangs gesagt habe, was mich wirklich umtreibt, ist die Organisationssoziologie fruchtbar für Verwaltungen und Unternehmen zu machen.
Also da kann ich ja das unmittelbare Feedback schon geben, dass ich heute Luhmann schon wieder ein bisschen mehr verstanden habe als vorher. Das heißt, ich finde die Texte auch nicht so intuitiv zugänglich von ihm und da war das schon mal eine gute Hilfe. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Zaubern und Juristerei. Ich möchte sehr gerne richtig gut zaubern können. Ich kann einen einzigen Zaubertrick. Und dann finde ich, dass Recht ein gutes Werkzeug ist, um Gesellschaft zu gestalten. Und manchmal werde ich ungeduldig, weil die Soziologie kann sie ja dann immer nur verstehen. Und Recht kann sehr gut gestalten, also die Gesamtgesellschaft, nicht nur die Organisation. Und manchmal denke ich, ich hätte auch doch noch Jura studieren sollen.
Ja, ich habe es outgesourced, ich habe eine Juristin geheiratet, weil ich es nicht kann.
Mein Sohn macht es jetzt gerade, vielleicht hilft das auch.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Naja, beruflich sind es natürlich Luhmann-Bücher, ne? Also Funktion und Folgen formaler Organisation. Das ist das Frühwerk von Luhmann zur Organisationstheorie. Dann das Spätwerk der Organisationstheorie hat mich auch extrem beeinflusst im soziologischen Denken. Das ist Organisation und Entscheidung. Ich darf nur drei nennen, ne? Jetzt muss ich mir überlegen.
Du darfst die Latte auch ein bisschen reißen. So. Manche okay. sagen aber, sie haben drei Bücherregale, die sie vortragen wollen. Das kriegen wir dann zeitlich meist nicht hin. So.
Ich habe auch mindestens drei Bücherregale vortragen wollen. Okay, ich bleibe einfach bei Luhmann. Was auch richtig cool ist, ist von Luhmann das kleine Buch zu Liebe, um mal das Organisationssystem zu verwechseln aufs Intimsystem, das System der Liebe, wo er erklärt, warum in System der Liebe, das eigentlich das einzige System ist, wo das Verhalten der einen Person das Erleben der anderen Person ist. Also es so eng gekoppelt ist, dass wenn meine Partnerin schlecht Auto fährt, ich das Gefühl habe, sie tut mir was persönlich an. Während wenn ich bei einem Taxifahrer hinten drin sitze, ich dieses Denken nie habe. Das macht das System Liebe und das ist wirklich wild. Und deswegen sagt Luhmann auch, Ehen werden im Himmel geschlossen und im Auto geschieden. Ich lese auch ab und zu Belletristik, aber meistens lese ich Luhmann.
Aber darum nimmt wahrscheinlich Friedemann Schulz von Thun auch mit seinem vier Seiten einer Nachricht das Modell, die Ampel ist grün, um eine Nachricht zu erklären.
Richtig, ganz genau.
Okay, mega. Welcher Glaubenssatz hat dich in deinem Leben behindert?
Ich glaube, also was ich jetzt neu gelernt habe, das wird Menschen freuen, die mich schon länger kennen, ist, dass ich immer alles rein deskriptiv beschreiben muss. Also ich glaube, man kann auch mal normativ werden. Und das tut der Welt auch nicht schlecht, wenn man mal sagt, so geht's einfach nicht. Und ich glaube, ich hatte sehr lange den sehr stark soziologischen Glaubenssatz, weil ich auch aus einem Haushalt kam, der sehr moralisch funktioniert hat und im Prinzip lerne ich gerade, dass das eigentlich keine schlechte Idee ist.
Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Ja, vielleicht ist das jetzt ein bisschen antagonistisch, aber tatsächlich auch der Punkt, dass man alles gut rein deskriptiv beschreiben kann, weil natürlich ist es so, dass man, wenn man noch eine Schicht tiefer schürft, immer noch was findet. Und deswegen finde ich es auch immer noch richtig, nicht zu normativ an alles ranzugehen, auch wenn ich langsam lerne, dass ein bisschen mehr Normativität auch hilft, würde ich schon sagen, dass ein analytischer Blick auf gesellschaftliche und organisationale Strukturen als Glaubenssatz sozusagen erfolgreich machen, beim Verändern jedenfalls von Organisationen.
Ja, ich finde es spannend, weil genau bei dieser Frage, die relativ neu im Podcast ist, sind es oft genau, dass das eine gleichzeitig das andere ist. Das heißt, der gleiche Glaubenssatz ist als Antagonist vorhanden. Mhm. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Boah, das sind echt so krasse Fragen. Also, Verhältnisse bestimmen das Verhalten und nicht andersrum. Das ist ein Metaplan-Schüttelreim, den habe ich gelernt. Das ist, glaube ich, Nummer eins. Nummer zwei ist, handwerklich sauber zu moderieren und dabei extrem zu degeneralisieren und genau zu sein. Und das möglichst schriftlich zu tun, das ist auch eine alte Metaplan-Erkenntnis. Und die dritte ist vielleicht eine etwas neuere und persönlichere Erkenntnis, nämlich sich auch öfter mal ein dickes Fell zuzulegen und nicht alles so sensibel aufzunehmen, wie man es vielleicht tun könnte. So, das hilft auch immer. Das ist jetzt keine soziologische, sondern eine persönliche Erkenntnis.
War nicht soziologisch gefordert, sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Cool, jetzt müsste ich eigentlich Luhmann sagen, aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Deswegen sage ich, mit einer historischen Person wäre die Künstlerin Annemarie Schwarzenbach, die ich extrem spannende Person finde, auch wenn ihr Leben ein trauriges Ende genommen hat.
Ich kenne sie nicht. Vielleicht kannst du das ausführen. Ich kenne sie nicht. Was hat die gemacht?
Das ist einfach eine spannende Künstlerin in den 20er, 30er Jahren, die tolle Texte geschrieben hat, irgendwie gut mit Schmerz umgehen konnte, fotografiert hat, einfach anders gelebt hat als viele Menschen zu der Zeit. Und das fand ich immer schon sehr inspirierend. Ich glaube, das wäre eine Person, mit der ich einen Abend verbringen wollen würde.
Okay, sehr schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Das mit dem Coming Out ist nicht so schlimm, wie du denkst.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ui, das ist auch echt eine richtig gute Frage. Genug Zeit mit denen verbracht zu haben, die ich liebe.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Systemtheorie hilft. Meistens.
Systemtheorie hilft. Ein mega Abschlusssatz, völlig unerwartet. Liebe Judith, vielen, vielen lieben Dank für dieses Weihnachtsgeschenk an mich. Das ist meine letzte Folge, die ich aufnehme in diesem Jahr. Hab mir ein Highlight nochmal gesetzt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns aufgeklärt hast, wie man Unternehmenskultur erfolgreich gestaltet.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.